Um jene Zeit aber legte der König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass das den Juden gefiel, fuhr er fort, nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Und als er ihn festgenommen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und übergab ihn 4 Abteilungen von je 4 Kriegsknechten zur Bewachung, in der Absicht, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. So wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht, von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Als nun Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen 2 Kriegsknechten mit 2 Ketten gebunden und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu und ein Licht erglänzte in dem Raum. Er weckte aber Petrus durch einen Schlag an die Seite und sprach: Steh schnell auf! Und die Ketten fielen von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Umgürte dich und ziehe deine Schuhe an. Und er tat es. Und jener spricht zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah, sondern er meinte, ein Gesicht zu sehen. Oder man kann auch übersetzen, er glaubte zu träumen. Soweit dieser Text aus Apostelgeschichte 12, liebe Gemeinde. Land der Verheißung, erleben, was Gott verspricht. Das ist unsere Predigtreihe. Heute das 6. Thema. Und wir befinden uns ja seit einigen Wochen jetzt schon auf dieser Wanderung durch das Land der Verheißung und versuchen zu entdecken, was Gott uns bereitet hat in diesem Land des Glaubens, in dem wir uns befinden. Wer im Glauben unterwegs ist, der lebt unter den Zusagen Gottes und er darf es genießen, ein gesegneter Mensch zu sein. Christen sind Genussmenschen, stimmt das? Ich hoffe, dass ihr das noch seid. Ich meine das nicht auf eine despektierliche, niedere Art und Weise, sondern zu genießen, was Gott uns gegeben hat, bedeutet letztlich auch, dass wir das uns zu Gemüte führen, was uns gegeben ist und in einer unglaublichen Tiefe uns darüber freuen können, dass es uns gegeben ist. Deswegen, kannst du noch genießen als Christ? Ist dir das noch wirklich vor Augen, was dir gegeben ist? Mutig komme ich vor den Thron, haben wir vorhin gesungen. Wie schnell ist dieser Satz hingesungen und wie viel beinhaltet er? Vorletzten Sonntag haben wir darüber gesprochen, unzerstörbar, nichts kann uns trennen. Wir haben uns Gedanken gemacht über Römer 8, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und ich musste in diesem Zusammenhang an ein Bild denken. Ihr kennt vielleicht alle diese Mähroboter, die man jetzt immer mehr auf den Rasenflächen hier in der Gegend sieht. Ja? Völlig ohne Aufsicht fahren die da durch die Gegend und mähen Stück für Stück den Rasen ab und sind unermüdlich tätig. Wenn sie aber an den Rand des Rasens kommen, dann halten sie plötzlich an. Und irgendwie von ungeahnter Hand bekommen sie scheinbar eine Information: Hier ist dein Gebiet zu Ende, kehr um. Und das macht der Roboter auch. Das hängt damit zusammen, dass jemand eine Schleife gelegt hat rund um den Rasen. Irgendwann bekommt also der Mähroboter den Befehl oder den Auftrag: Bitte den Bereich nicht verlassen. Wo wir, ohne Bild gesprochen, uns von Gott wegbewegen, da gibt uns der Geist Gottes den Impuls: Sei vorsichtig. Bleib im Land der Verheißung, brich nicht aus, sondern bleib drin und lebe wirklich als ein genießender Mensch, der die Gnade Gottes auf verschiedenste Art und Weise erfahren hat. Lebe in diesem Land. Nun, heute haben wir das Thema unerhört, Gottes Aufmerksamkeit für dein Gebet. Wenn der Akku des Mähroboters leer ist, verfügt er wiederum über die unglaubliche Fähigkeit, eine Ladestation, wie von Geisterhand hingesteuert, an eine Akkuladestation zu fahren und seinen Akku aufzuladen. Und ich glaube, liebe Gemeinde, das ist das, was heute Morgen auch passieren kann. Du bist hier und Gott ist hier und er möchte, dass du deinen Akku lädst. Jetzt, heute Morgen. Und dass du Instruktionen für dein Leben bekommst und deinen Glaubensakku füllst. Der Mähroboter macht das von selbst. Aber wie ist das bei uns? Der Mähroboter, er spürt, wenn ihm die Puste ausgeht. Wie aber ist das in unserem Leben? Und diese Frage ist gar nicht so irrelevant für unser Gebetsleben. Nur, was kann ich euch heute Morgen noch Neues zum Gebet sagen? Manche sind viel länger im Glauben unterwegs als ich. Was soll ich dir Neues sagen? Wladimir, du bist schon so lange gläubig, viel länger als ich. Und du hast vielleicht in Russland unter dem Druck der Regierung oft viel intensiver beten müssen, als ich das jemals getan habe. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber was könnte dich motivieren, dass du sagst, ich will mein Gebetsleben wieder auffrischen, ich gehe zu Gott in die Reha und ich stelle mich seinen Instruktionen. Und liebe Gemeinde, ich bin da nicht blauäugig. Ich maße mir nicht an, mit einer Predigt das bewirken zu können. Wenn das heute Morgen geschieht, kann es nur durch einen Impuls des Heiligen Geistes in deinem Leben geschehen. Nur dann, wenn Gott dich heute Morgen anrührt. Wenn der Geist Gottes ein Feuer in uns entzünden könnte, das uns in die Gegenwart Gottes gehen lässt, um das Leben vor ihm auszusprechen, vor allem aber auch, um zu hören, was er uns sagen will, was ihm für unser Leben bedeutend erscheint, welchen Plan er mit dir, mit deinem Leben hat in dieser Welt. Das Gebet ist kein Kübel meiner Anliegen, das ich regelmäßig über Gottes Angesicht schütte. Das kann nicht die Aufgabe des Gebetes sein. Auch wenn wir alle Anliegen, wie Paulus sagt, vor Gott bringen können, keine Frage. Aber meine Gebete dürfen nicht ein Kübel meiner eigenen Anliegen sein. Das ist nicht alles. Nun, wie können wir Beter werden oder Beter bleiben? Wir hatten vor einigen Tagen Besuch von unserem Sohn, seiner Frau und 4 Enkeln. Das ist immer eine tolle Sache. Das Haus ist plötzlich so lebendig, wie es vorher gar nicht war. Es ist richtig was los, überall, egal in welche Räume du kommst, ja, man weiß, die Kinder sind wieder da. Auf dem Heimweg am Donnerstag haben sie Halt gemacht. Und meine Tochter hat die jüngste Enkelin, Hannah, 3 Jahre alt, stimmt, 3 Jahre alt, ja, 3 Jahre alt, gefragt, sag mal Hannah beim Schaukeln, Hannah, wie schafft man das eigentlich, so süß zu sein wie du? Und die Kleine ganz spontan, das muss man üben. Nun, was man isst, kann man sich ja schwer einüben. Entweder du bist es oder du bist es nicht. Aber anders verhält es sich mit den Dingen, die du tust. Und dazu, liebe Gemeinde, gehört auch das Gebet. Und ich glaube wirklich, es will gelernt sein. Eingeübt. Über Jahre, über Jahrzehnte vielleicht sogar. Trainiert. Als die Jünger Jesus erleben, wie er betet und wie er den Vater anspricht, mit welcher Offenheit und mit welcher Klarheit er mit Gott redet, da gab es für die Jünger nur eine Bitte. Herr, lehre uns beten. Zeige uns, Herr, wie das geht. Und ich bin mir sicher, dass Jesus das Beten gelernt hat, weil er seinen Vater kannte. Das Beten war für Jesus gerade nicht wie das Abgeben einer Anliegenliste, sondern das Gebet war für Jesus wie ein heiliger Raum, den er sozusagen in seinem Herzen betreten hat. Und in diesem Raum pflegt er seine Beziehung zu seinem Vater. Und ich glaube, dass die Verlässlichkeit und die absolute Treue Gottes Jesus zu einem so zuversichtlichen Beter gemacht haben. Der hat seinen Vater wirklich durch und durch gekannt. Und deswegen waren die Jünger so beeindruckt von dem Umgang, den er mit seinem Vater pflegte. Eine Vertraulichkeit, die sie selbst nie so in ihrer Frömmigkeit erfahren hatten. Und darum meine Frage an dich. Wer ist der Vater im Himmel für dich? Wie vertraulich hast du gelernt zu beten? Sage mir, wie du über Gott denkst und ich sage dir, wie deine Gebete sind. Montagmorgen, 6 Uhr, der durchschnittliche Christ, Gerd K., habe ich ihn mal genannt, hat es wieder einmal geschafft, sich aufzuraffen um 6 Uhr. Er will beten, in Gottes Wort lesen und er möchte Gott begegnen. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit Gott und so beginnt seine stille Zeit mit einem Gebet. Jesus, mein Herr, ich möchte dir jetzt begegnen, darum nimm alle Gedanken und Gefühle weg, die mich von dir ablenken. Leider scheint Jesus aber diese Bitte nur in Ausnahmefällen zu erhören. Denn unserem durchschnittlichen Christen gehen alle möglichen und unmöglichen Gedanken durch den Kopf. Noch während er betet, noch während er die Bibel liest, denkt er, ich darf heute Nachmittag nicht meinen Zahnarzttermin verpassen. Ich muss mir eine Notiz machen. Er steht auf, schreibt sich das kurz auf, legt den Zettel hin, geht wieder zurück zu seiner Bibel und liest weiter. Ich muss gleich auf dem Weg zur Arbeit unbedingt noch ein paar Einkäufe erledigen. Er nimmt einen zweiten Zettel, schreibt auf, was er nicht vergessen darf, legt ihn hin, betet weiter. Ist das oft aus der Luft gegriffen, liebe Gemeinde, was ich hier erzähle? In meinem Leben nicht. Und ich bin manchmal erstaunt, wie schnell ich bei meinen Anliegen bin, wenn ich bete. Wie rasch das geht. Und wie schnell es passieren kann, dass ich von der Anbetung Gottes oder von der Stille vor Gott bei mir selbst bin, bei meinen Anliegen. Meist begegnen wir uns unseren eigenen verknoteten Gedanken, wenn wir beten. Und ich glaube, das kann nicht unsere Realität bleiben. In einer Umfrage zum Thema Gebet hat man herausgefunden, dass die Gebete der Christen zu 98% aus To-Dos, aus Sorgen, Probleme, Ängsten und so weiter bestehen und nur 2% aus Dank und Hinhören. Was für ein Verhältnis. 98-2. Machen wir da nicht einen gewaltigen Fehler in unserem Gebetsleben? Und ich kann euch von vielen Gebetszeiten erzählen, in denen ich ungewollt, wirklich ungewollt, nach wenigen Sekunden bei meinen Anliegen war und nicht bei meinem Gott. Kann das damit zusammenhängen, dass wir vielleicht manchmal Gott am falschen Ort suchen? Nämlich im Himmel, in seiner Welt und nur da? Dabei will Gott doch mir in meiner Welt begegnen. Wir Menschen haben manchmal den Eindruck, wenn wir zu Gott kommen, dann müssen wir alles ablegen, was uns stört. Und Jesus sagt vielleicht, bring alles mit, was dich stört in der Beziehung zu mir. Verleugne nicht dich selbst und glaube, dass du nur in einer gewissen Heiligkeit vor mich treten kannst, sondern bring mit, was du hast. Wer behauptet denn, dass Gott uns alles Hinderliche und jeden zerstreuten Gedanken wegnehmen muss, bevor wir ein erfülltes Gebetsleben haben? Nicht wir kommen in die Gegenwart Gottes und schleppen alles in die Gegenwart Gottes hinein. Nein, wir lassen uns und unser Leben von Gott in seine Gegenwart schleppen, liebe Gemeinde. Unsere menschlichen Gedanken müssen nicht gedeckelt werden, nur damit sie nicht stören. Sie stören nicht. Im Gegenteil, wenn wir das nicht lernen, werden wir nie wirklich gerne zu Gott kommen. Mutig komme ich vor den Thron. Das heißt, Gott hat mich frei gemacht, freigesetzt, um seine Gegenwart zu erfahren. Das ist ein großartiges Geschenk und das kann ich immer nur brutto mit allem, was mein Leben ausmacht. Wie viele Menschen und wie viele Christen vor allen Dingen glauben, dass sie nicht würdig sind vor Gott? Nein, du bist es. Würdig gemacht durch ihn. Noch einmal, nicht wir kommen in die Gegenwart Gottes und schleppen alles in diese Gegenwart Gottes hinein. Nein, Gott ist es, der unsere Dinge in seine Gegenwart nimmt. In den heiligen Raum seiner Gegenwart. Nun, ich bin ein irdischer Mensch, ein Erdling sozusagen. Und was ich in meinen Gebeten ausspreche, wird immer irdisch sein. Und vielleicht, so habe ich bei der Predigtvorbereitung gedacht, denkt Gott manchmal, hey, was du da betest, ist nicht irdisch, es ist unterirdisch. Vielleicht. Und vielleicht erhört Gott manche Gebete nicht, weil er klüger ist als ich und seine Weisheit mich davor bewahrt, Dinge zu erhören. Aber ich würde alles dafür geben, oder sagen wir, ich würde etwas dafür geben, alles ist vielleicht ein wenig übertrieben, um euch in dieser Zuversicht mutiger machen zu können, dass jeder von uns autorisiert ist, in der Gegenwart Gottes zur Ruhe zu kommen, frei zu werden, Stärkung zu empfangen, und alles sagen zu können und dann auch frei zu werden, auf das zu hören, was Gott selbst sagen will. Im Psalm 5 steht Folgendes, ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung, Vers 2 bis 4. Herr, lass mich ein offenes Ohr bei dir finden. Höre doch, wie ich seufze. Meine Hilfeschreie sollen zu dir durchdringen, mein König und mein Gott. Denn allein zu dir bete ich. Herr, in aller Frühe bringe ich mein Gebet wie ein Opfer vor dich und warte sehnsüchtig auf deine Antwort. Und wisst ihr, das ist das, was ich meine. Hier ist beides nebeneinander. Er beginnt das Gebet, indem er sagt, Herr. Und er betet weiter, mein König, mein Gott. Und zwischen diesem Herr, König, Gott, positioniert er dann plötzlich all das, worunter er seufzt. Unsere Gebete finden ein offenes Ohr bei Gott. Unsere Gebete sind wie ein Opfer, sagt David. Ein Opfer unserer Worte. Und unsere Gebete sind auch Zeiten, in denen wir erwarten, dass Gott handelt. Er sagt, ich warte sehnsüchtig auf deine Antwort. Man hat beinahe den Eindruck, als habe David folgende Bitte an Gott. Herr, lass mich kein Analphabeter werden. Verstanden? Lass mich kein Analphabeter werden. Er will den Segen des Gebets nicht an seinem Leben vorüberziehen lassen. Und wenn man das nicht will, dann darf man das üben. Und ich kann mich noch gut erinnern, damals im CVM Jugendkreis, mit 14, 15 kam man da in den Kreis und dann wurde abends am Ende des Programms immer Gebetsgemeinschaft gehalten. Und dann saß man da und hat innerlich gekämpft. Man wollte eigentlich auch beten, aber man hat irgendwie nichts rausbekommen, weil man Angst davor hatte, laut zu beten. Ich mach dir wirklich Mut, laut zu beten und damit für die sichtbare und unsichtbare Welt deutlich zu machen, wo dein Herz ist. Und ihr lieben Männer, darf ich das mal so sagen? Es gibt eine Ehemänner. Es gibt eine Beobachtung, die ich immer wieder gemacht habe in den Familien, dass eure Frauen euch bitten müssen, betest du zu Anfang des Essens? Warum bitten Frauen ihre Männer, dass sie beten? Warum beten Männer nicht? Weil sie beten wollen. Warum müssen sie gebeten werden? Nein, Männer sollen heilige Hände aufheben, sagt Paulus einmal. Und ich denke, dass er wahrscheinlich sehr bewusst hier die männliche Fraktion im Blick hat, weil er genau weiß, die kämpfen ihren Kampf. Und die haben es nicht so leicht zu beten. In Lukas 3, Vers 21 und 22 lesen wir folgenden interessanten Hinweis. Unter all den vielen, die sich taufen ließen, war auch Jesus. Als er nach seiner Taufe betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er anfing, öffentlich zu wirken. Dieser Satz hat mich sehr beschäftigt in der Vorbereitung. Jesus wurde getauft und dann heißt es, nach seiner Taufe betete er, wir wissen nicht warum, aber er betete. Und was geschah? Es öffnete sich der Himmel. Und ich muss zugeben, dass ich diese Stelle immer gelesen habe unter diesem Aspekt des Heiligen Geistes. Ja, Jesus wurde ausgerüstet für seinen Dienst mit dem Heiligen Geist. Aber kann es nicht sein, dass hier eine viel tiefere Absicht steht, als er betete, öffnete sich der Himmel? Brauchst du eine größere Ermutigung als die zu beten? Damit sich der Himmel öffnet für dein Leben, für das der Menschen, für die du betest, für deine Gemeinde, für die, die hier sind im Raum, für die, die an den Geräten draußen sind, für die hauptamtlichen Mitarbeiter unserer Gemeinde, für die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Gemeinde. Wir brauchen so sehr das Gebet, damit der Himmel über uns offen ist. Ja, es stimmt, das Gebet bereitet uns auch vor, aus einer neuen Quelle der Kraft zu trinken, nämlich der Quelle des Heiligen Geistes. Und es ist wunderbar, auch wenn an jedem Sonntagmorgen die Musiker mit den Moderatoren, dem Pastor noch zum Gebet zusammenkommen und einfach vor Gott stehen und darum beten, dass er handelt. Und dann heißt es hier, es öffnete sich der Himmel und da kam eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Ja, das Gebet kann auch dazu führen, dass du ganz neue Erfahrungen machst und dass Gott dir sagt, du bist mein geliebtes Kind. Ich bin da. Glauben wir, dass Gottes Wirkungen durch unser Gebet in dieser Welt wirklich Bahnen findet? Vielleicht brauchen wir alle neu diese Überzeugung, dass Gottes Handeln wirklich in Verbindung steht mit einer betenden Gemeinde. Mich fasziniert es immer wieder, was wir am Anfang unserer Predigt heute Morgen gelesen haben, die Geschichte von Petrus im Gefängnis. Erst packt sich Herodes den Jakobus, den Bruder des Johannes, und bringt ihn um. Was muss das mit dieser Gemeinde gemacht haben, dass sozusagen der Cornelius Lipuner umgebracht wurde? Und dann geht Herodes noch einen Schritt weiter und holt sich den Jan Lambers. Und er will ihn vorbereiten, am nächsten Tag auch ihn umzubringen, ihn dahin zu bringen, wo der Jakobus schon lag. Was muss das mit dieser Gemeinde gemacht haben in Jerusalem? Und dann steht hier dieser Satz in der Mitte dieses Berichtes. Für Petrus aber wurde von der Gemeinde unablässig gebetet. Die ältere Schlachterübersetzung hat das Wort inbrünstig. Und ich habe über den Text vor 5 Jahren einmal gepredigt. Ihr könnt euch sicher alle noch erinnern. Das Wort, was hier im Griechischen steht, meint in der Wurzel seiner Bedeutung, die Gemeinde spannte den Muskel an. Das war ihre Kraft. Da lag ihr Potenzial im Gebet. Und auch wenn ein Jakobus gestorben war, ist die Gemeinde nicht daran verzweifelt. Sie hat den Cornelius Lipona beerdigt. Petrus hat die Predigt gehalten. Die Gemeinde war betroffen, aber sie hat weitergelebt. Und als Petrus dann Jan Lambers gefangen genommen wurde, hat man für ihn gebetet. Und es öffnete sich der Himmel. Sorry, Cornelius, bei dir hat er sich nicht geöffnet. Ich komme danach. In Epheser 6 lesen wir, wendet euch vom Heiligen Geist geleitet überall und immer mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Betet auch für mich. Bittet Gott, mir bei der Verkündigung seiner Botschaft die richtigen Worte zu geben. Dann kann ich das Geheimnis des Evangeliums unerschrocken bekannt machen. Ich bin ja als Gottes Gesandter für das Evangelium tätig und gerade deshalb bin ich zurzeit im Gefängnis. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und diese Botschaft frei und offen weitergeben kann. Ihr Lieben, was haben wir mit dem Gebet in die Hand gelegt bekommen? Es ist unglaublich. Edward McKenry Bounce hat im 19. Jahrhundert gelebt, ab 1835. Und er hat einige Bücher über das Thema Gebet veröffentlicht. Und er hat Folgendes gesagt. Ein gebetsloser Predigtdienst ist der Leichengräber für Gottes Wahrheit und Gottes Gemeinde. Selbst wenn ein Prediger den teuersten Sarg und die schönsten Blumen hat, ist das Ganze trotz der Pracht doch eine Beerdigung. Ein gebetsloser Christ wird nie Gottes Wahrheit erfahren. Und ich sage euch heute Morgen, ich möchte kein Leichengräber für Gottes Gemeinde sein. Ich möchte beten für euch, für mich, für die Menschen in meiner Stadt. Und ich möchte das gemeinsam mit euch tun, den Muskel des Gebetes anspannen, damit sich der Himmel öffnet. Ohne diese Erwartung wird dein Gebet immer flach bleiben. Bete darum, dass der Himmel sich öffnet. Ich fasse zusammen. Was ist Gebet? Gebet ist das eindeutige Signal der Christen an Gott, mit dem sie ihre Abhängigkeit bekennt. Also Gebet signalisiert die Abhängigkeit. Gebet ist aber auch wie ein heiliger Privatraum unseres Glaubens für die Audienz beim König aller Könige. Das ist dein Bereich für dich. Du kannst Gott persönlich begegnen. Und auch das stimmt. Gebet ist die Inspirationsquelle unseres christlichen Glaubens. Im Gebet verändert sich dein Denken. Gebet ist der starke Muskel einer auf Gott ausgerichteten Gemeinde. Und das wünsche ich uns allen, dass wir miteinander Beter sind. Jesus betete bei seiner Taufe und der Himmel öffnete sich. Und was ist das für ein wunderbares Zeichen? Und dann begann sein Dienst. Und wenn ihr dann das Lukas-Evangelium weiterlest, dann gibt es ein Gebet am Ende des Lukas-Evangeliums, das Jesus auch gesprochen hat. Und dieses Gebet lautet: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Was können wir Besseres tun, als im Gebet zu sagen: Herr, hier bin ich. Ich lege mein Leben in deine Hand. Und was immer dich heute Morgen beschäftigt und was immer deine Kampfflächen sind, wir wollen dich durch ein kurzes Video jetzt ermutigen. Ermutigen, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Das Video ist überschrieben mit Gebet in schweren Zeiten.